Und der so, ja, hier ist Wiese, du machst doch auch Tatortreiniger. Und ich so, ach, ja, na klar, ja, 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 ich mach Tatortreiniger. Also ich saß im Auto und hab dann überlegt, oh Gott, was machst du jetzt? Und ja, wie kriegst du dein Blut weg? Und ja, was macht man in einer absolut aussichtslosen Situation? Ich habe meine Mutti angerufen. Am Anfang oder ganz ganz zeitig schon rausgekommen für mich. Ich würde nie behaupten, ich habe schon alles gesehen. Mhm. Weil den nächsten Tag öffne ich eine Tür und dann denke ich, ach siehst du, hast doch nicht noch alles gesehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story, der Podcast, der hinter die Recherche blickt. Mein Name ist Nicole Gschiwa und heute hört ihr eine etwas andere Folge, denn dieses Mal interviewe ich keinen Kollegen oder keine Kollegin. Dieses Mal hört ihr LVZ-Reporter Josa Manja Schlegel dabei zu, wie er einen Tatortreiniger interviewt. Denn die Geschichten, die Thomas zu erzählen hat, die sind so spannend, die wollten wir euch auch hier nicht vorenthalten.
Mein Name ist Josa Manja Schlegel, ich bin Reporter bei der Leipziger Volkszeitung. Und ich habe die letzten Wochen einen Mann begleitet, der, naja, er sagt über sich selber, nach dem Tod kommt. Thomas Kund. Herzlich willkommen in der LVZ.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich muss dich kurz berichtigen, einen jungen Mann begleitet hat.
Entschuldigung. Nein, das ist ganz richtig. Ich will auch gar nicht zu lange hinterm Berg halten, was du arbeitest. Du bist Tatortreiniger. Und wir sind die letzten Wochen, habe ich dich bei deiner Arbeit begleitet und wir sind in Wohnungen gegangen und an Orte, an denen Menschen gestorben sind. Vielleicht fangen wir mal gestern bei dem Tag an, da waren wir in Grünau. Was für eine Wohnung haben wir da vorgefunden oder das Haus? Wie würdest du das beschreiben?
Es war sehr verwahrlost, also es war sehr schmutzig, einsam eigentlich, obwohl die zu zweit dort gewohnt haben, aber man hat gesehen, die haben isoliert gelebt, da war keiner da. Mhm. Und ja, ich denke, da ist irgendwas vorher gewesen, dass jemand, ich sag mal, in so eine Abwärtsspirale kommt.
Mhm. Du kommst an Orte, an denen Menschen gestorben sind, die auch verwahrlost gelebt haben. Es sind nicht immer Morde, ja, was man vielleicht zuerst denkt beim Wort Tatortreiniger. Kommst du immer hinter die Geschichten der Menschen, die da gelebt haben? Oder machst du auch manchmal einfach nur sauber?
Also es ist tatsächlich so, dass vielleicht 5-10% Morde sind. Mhm. Dann gibt es natürlich Suizid, es gibt Unfälle und es gibt autoerotische Todesfälle. Mhm. Das ist auch spannend. Mhm. Und 60% unserer Fälle sind einfach Leute, die in ihrer Wohnung gestorben sind und mehrere Wochen, Monate oder Jahre tot in der Wohnung liegen. Es ist so, am Anfang habe ich immer gedacht, ich muss das nicht wissen und ich sollte mich davor schützen. Mittlerweile ist es so, dass ich immer so viel wie möglich erfahren will, denn dann stelle ich mir im Nachgang nicht mehr so viele Fragen.
Wie Josa Thomas begleitet, das könnt ihr auch in seiner Reportage auf lvz.de lesen. Und als treue Podcast-Hörerinnen und Hörer bieten wir euch einen Rabatt von 50% auf das Jahresabo für lvz.de an. Das sind dann 49,99 Euro im Jahr. Und ihr müsst einfach nur abo.lvz.de/unsere-story eingeben und euch dort anmelden.
Wie wird man eigentlich Tatortreiniger? Fragen sich viele Leute. Ich glaube, bei dir war es ein großer Zufall, weil du warst eigentlich mal Finanzberater.
Genau, ich war in der Finanzdienstleistung und das war auch okay. Also ich,
du hast Leuten erklärt, wie sie ihr Geld anlegen sollen. Ganz anderer Job.
Genau. Ja, also ich war in der Finanzdienstleistung. Ich könnte jetzt alle möglichen Vokabeln oft erzählen, was man da macht und warum das so gut ist, einen Finanzberater zu haben. Aber das ist ja Quatsch. Ja, und ich interessiere mich schon immer für alte Sachen, für Antiquitäten und bin selber da in einer gewissen Form auch Sammler. Mhm. Ja, und habe deswegen immer mal eine Haushaltsauflösung gemacht oder Freunde haben mich angerufen, haben gesagt, von dem und dem ist der Opa gestorben, die haben noch was, fahr da mal hin. Und
da warst du schon hobbymäßig Tatortreiniger sozusagen?
Tatsächlich nicht, sondern einfach Entrümpler oder einfach, ich sag mal, Schatzjäger vielleicht, das wird das vielleicht am besten beschreiben. Und es gab dann mal eine Geburtstagsfeier oder einen Grillabend vielmehr und da war ein Kripo-Beamter und der hat halt gesagt, na, wenn du damit kein Problem hast, in Wohnung zu gehen, wo Leute verstorben sind, dann mach doch Tatortreinigung, wir suchen sowas, qualifizierte Leute, die sowas anbieten. Mhm. Und in dem Augenblick, ich bin ganz ehrlich, habe ich gedacht, wenn du die Tatortreinigung anbietest, dann bist du der Erste in so einer Wohnung und dann siehst du gleich die Antiquitäten und kannst vielleicht dort direkt ein Schnäppchen machen. es ist mitnichten so und es ist kommt alles anders, als man denkt. Aha. Aber dort war der Gedanke geboren und ich bin an dem Samstagabend schon während der Fahrt nach Hause, habe ich so drüber nachgedacht, habe nächsten Tag gegoogelt, was muss man machen, braucht man eine Qualifikation dafür. Ja, und abends habe ich so ein Visitenkartenprogramm runtergeladen und mir Visitenkarten gedruckt.
Die erste
Thomas Kund, Tatortreiniger und Telefonnummer drauf und habe die halt verteilt. Und dann ist eine ganz lange Zeit überhaupt nichts passiert.
Aha.
Das war relativ ruhig, da ist keiner Anruf gekommen und so. Und ich habe es schon fast wieder vergessen, dass ich überhaupt solche Visitenkarten verteilt habe.
Aber irgendwann kam der erste Anruf.
Der kam und der kam nicht auf mein Handy. Aha. Der Polizist konnte sich aber erinnern, der hat auch irgendwie in dieser Finanzdienstleistung gearbeitet und
da ist dieses Büro. Der hat sich auf Arbeit angerufen.
Und er hat bei uns auf dem Büro angerufen, also im Büro. Unsere Sekretärin ist rangegangen und er hat so: Kommissar Wiese, Mordkommission, ich muss sofort Herrn Kund sprechen. Und die kam da mit zitternden Händen ins Büro und Thomas, Mordkommission. Und ich bin ans Telefon gegangen, hab gedacht, hey, was will denn da jetzt einer? Und der so: Ja, hier ist Wiese, du machst doch auch Tatortreiniger. Und ich so: Ach, ja, na klar, ja, ich mach Tatortreiniger. Mhm. Ja, also Schusswaffengebrauch, jede Menge Blut, Gehirn, ja, du musst da sofort hinkommen, hier ist die Adresse, bis gleich.
Und du wolltest eigentlich nur Antiquitäten?
Ja, und ich habe aufgelegt und habe gedacht, ach, um Himmels Willen, auf was hast du dich hier eingelassen? Der hat gesagt, Blut und Gehirn, hat er gesagt. Und ich bin rausgegangen aus unserem Büro mit Schweißperlen auf der Stirn an unserer Sekretärin vorbei. Und die hat das gesehen und dachte, oh Gott, was ist da passiert? Die ist zum Chef ins Büro. Die Kripo hat angerufen. Genau. Der hat von der Mordkommission und Thomas ist blass rausgegangen. Also die hat sich die schlimmsten Szenarien ausgemalt. Ich dachte,
bei dir in der Familie wurde jemand ermordet.
So ungefähr, oder dass irgendwas ist.
Dabei war das der erste Anruf, der dich rausgezogen hat aus dem alten Job, ja?
Sozusagen. ich bin dann ins Auto und dann habe ich gedacht, okay, was musst du jetzt machen? Was ist jetzt dein Job? Also was macht ein Tatortreiniger? Also zu dem Zeitpunkt war es so, wenn ich Freunde zum Beispiel in meinem Auto mitgenommen habe, da habe ich meistens so 15 Minuten gebraucht, um den Beifahrersitz freizuräumen. Also
Bisschen Chaos.
So, und jetzt soll ich sauber machen.
Aha.
Dann habe ich gedacht, okay, du fährst jetzt im Baumarkt, du holst dir so einen weißen Anzug. Die haben immer diese Anzüge an, wenn die Tatortreinigung machen, wenn das im Fernsehen kommt, Schotti und so.
Ganz genau.
Und
mit Bjarne Mädel, die berühmte Serie, ja. Über die sprechen wir auch noch.
Also ich saß im Auto und habe dann überlegt, oh Gott, was machst du jetzt? Und ja, wie kriegst du denn Blut weg? Und ja, was macht man in einer absolut aussichtslosen Situation? Ich habe meine Mutti angerufen.
Hätte ich auch gemacht.
Ich habe ihr das erzählt. Ihr Mensch, hab doch mal erzählt, die macht mit der Tatortreinigung und das. Und
das hast du erzählt.
Habe ich ihr erklärt und dann sagt sie, ach, weißt du was, Junge, komm her, hol mich ab, ich komm mit.
Ja.
Und ich habe gedacht, Gott sei Dank.
Ja, sehr gut.
Damit habe ich zwar nicht gerechnet, aber Gott sei Dank.
Und dann seid ihr zusammen im Baumarkt.
Ich habe aus dem Baumarkt diese Anzüge geholt, habe sie abgeholt. Mhm. Sie stand auf dem Parkplatz und hatte zwei Eimer und Putzmittel in der Hand.
Echte
und
Mutti.
Ich habe gedacht, oh Gott, ey, Eimer, da hast du gar nicht dran gedacht. Du brauchst Eimer zum Putzen, na klar. So, und dann sind wir da hingefahren, hochprofessionell. Also die Leute wissen bis heute nicht, dass das der erste Auftrag war.
Das will man ja nie wissen.
Ja,
also wenn mir der Blinddarm rausgenommen wird und der Arzt macht das erste Mal, will ich das auch nicht wissen. Ja? Aber es ging irgendwie.
Es ging und ich habe auch nicht gesagt, ja, das ist meine Mutti, die hilft mit, sondern ich habe gesagt, das ist die Birgit, meine Kollegin. Und
großartig.
Wir
großartig.
Sind dann, meine Mutter hat hingeguckt, hat gesagt, ja, also ich habe auf den Blutfleck geguckt, habe gedacht, oh Gott, was machst du jetzt hier?
Da war Blut.
Und meine Mutter hat gesagt, ja, wir wischen das hier und wir Ossis, wir ditchen ja, also wir haben alles aufgeditcht und ja, haben alles sauber gemacht, ganz professionell, haben uns professionell verabschiedet und danach war mir klar, das machst du nie wieder.
Mhm.
Also das brauchte dann erstmal ein paar Tage Verarbeitung und dann war das so dieses... Ja, immer kann man es ja nochmal probieren.
Okay. Aber du hast ja wohl nichts gefunden. Ja,
also wir haben ja wirklich nur eine Tatortreinigung gemacht.
Aber hast du da schon gemerkt, dass dir das vielleicht auch irgendwie liegt und dass du denkst, naja, ich kann das irgendwie gut, weil es gibt ja nicht so viele von deiner Sorte, aber irgendjemand muss es machen. Ne?
Also ich denke, natürlich Kommunikation war ein Vorteil.
Einfühlsam sein.
Ja, und dann dieses, in der Finanzdienstleistung brauchst du für alles eine Genehmigung, eine Zertifizierung etc. Also du musst alles dir irgendwo genehmigen lassen, bevor du überhaupt einen Kugelschreiber in die Hand nehmen darfst.
Wenig Menschlichkeit.
So, also alles durchgetaktet, also für alles muss ein Abschluss da sein und in der Tatortreinigung gab es das gar nicht und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, kann's doch nicht jeder jetzt einfach losschicken, also ich bin ja total unqualifiziert gewesen in dem Bereich, ich wusste ja nicht mal, wie man überhaupt was wegwischt und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren, wie kann man sich bilden, was kann man machen, um dort sich zu qualifizieren und habe gegoogelt, also ich sag mal, wenn jemand mein Google-Verlauf damals kontrolliert hätte oder.
Der hätte dich nicht mehr angestellt.
Nein, nicht mehr angestellt. Ich wäre im Gefängnis gelandet, ach so, wahrscheinlich, weil da, wie mache ich Leichengift weg? So und gibt es Leichengift? Großartig. Wie mache ich, reinige ich Blut? So, wie kriege ich Blut aus dem und dem Stoff und so? Also ich habe ja die kuriosesten Gedanken und das ist ja auch so, dass da ein Stein auf dem anderen und dann öffnet sich wieder eine Frage und so. Mhm. Ja, und dann kam dieser staatlich geprüfte Desinfektor, mittlerweile ja Gutachter und Sachverständiger für Leichenfundorte.
Du bildest auch Leute aus, ja. Du hast auch
Leute aus,
Team, ja. Du hast auch einen Geschäftspartner. Das ist schon mittlerweile ein kleineres Unternehmen. Das heißt, du kriegst auch viele, viele Fälle mit. Was hat sich denn an deinem Bild vom Menschen geändert? Hast du das Gefühl, wir gucken nicht genug nacheinander, weil du kommst ja immer in Wohnungen, wo Leute vereinsamt sind. Oder hast du immer noch ein positives Bild vom Menschen?
Also grundsätzlich bin ich ein positiv denkender Mensch. Ich glaube auch, dass man das für den Job sein muss. Das sollte die Grundvoraussetzung sein, dass man lebensbejahend ist. Mhm. Ansonsten, ich war vielleicht früher auch noch selber oberflächlich oder vielleicht schwebte sogar eine gewisse Arroganz mit und die ist jetzt gar nicht, das kann man vielleicht auch nicht sagen, aber ich bin sehr sozial oder bin viel sozialer geworden. Ich verurteile nicht mehr so schnell die Menschen, nur weil ich jetzt ein Bild in dem Moment habe, also den jetzigen Blick, sondern ich weiß, es gibt immer irgendwas, was dich in die Situation gebracht hat und das kann uns alle treffen. Wir können mit beiden Beinen fest im Leben stehen, ein gutes Einkommen haben, eine tolle Familie und innerhalb von Sekunden kann sich dein Leben verändern und dann ist jeder mental anders und das kann dich halt irgendwo auch zur Strecke bringen. Also das kann dich halt, der eine fängt an zu trinken, der andere kriegt Depression oder man zieht sich zurück und kann ganz viel passieren. Und aus dem Grund verurteile ich Menschen nicht mehr. So schnell zumindest, glaube ich.
Du hast auch gerade einen Fall, wo jemand eigentlich einen guten Beruf hatte, aber dem sein Leben entglitten ist, oder?
Habe ich 2, 3 momentan. Ich, wir waren ja gestern Vormittag gemeinsam noch unterwegs. Dann hatte ich diese Geschichte mit der Polizei, dass wir also kurz eine Tür geöffnet haben, damit ich dort eine Erstmaßnahme machen kann. Und im Anschluss habe ich noch bei einer Hausverwaltung Schlüssel geholt und gebe da die Angebote sozusagen ab, wenn da geräumt, gereinigt und desinfiziert werden muss. Manchmal eben die ganze Wohnung geräumt werden muss. Und es gab bei dieser Hausverwaltung, von der Hausverwaltung letztes Jahr einen Auftrag. Und nicht der Rede wert, kein großer, wo du sagst jetzt eine Riesenstory oder aber in dem Haus gab es mehrere Mietparteien und einige haben natürlich geschimpft, weil unten in dem Haus jemand lebt und es war geruchsintensiv, also es roch, es stank in dem Haus.
Ah, der lebt noch.
Und er lebte noch und da kommt ja schnell so ein Assi und hier und alles dreckig und so und ich habe dann natürlich, wenn man dort ständig die Treppenmacher hoch und runter geht und so, guckt man natürlich auch dahin, dann sehe ich schon an der Türklinke oder an der Tür, wenn die so schmandig ist und verschmutzt, dann weiß ich, wie es eigentlich innen drin aussieht. Und
da hast du ein Auge für entwickelt mit der Zeit.
Automatisch und habe natürlich auch geguckt, ob ich ihn mal sehe. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich ihn gesehen habe und habe angefangen mit ihm zu sprechen. Und wir haben ja immer Werbung auf den T-Shirts und Sweatshirts stehen. Und
Tatortreiniger steht da drauf.
Tatortreiniger und Desinfektor zum Beispiel. Mhm. Und da hat er natürlich mich auch darauf angesprochen. Und dann habe ich ihm das erklärt, was ich mache und auch das Ganze drumherum sozusagen. Und er hat mich dann in seine Wohnung gelassen. Mhm. Und ich habe da eine Wohnung vorgefunden, wo man sagt, das ist menschenunwürdig, dass jemand so lebt. Der hat das selber verursacht, keine Frage. Also aber
klassischer Messi.
Nee, eine ganz extrem hohe Verwahrlosung mit Fäkalien in der ganzen Wohnung und eigentlich nur eine Stelle noch zum Schlafen und Konsument, also hat Drogen konsumiert und er hat dann auch, ich sag mal, mit Tränen in den Augen gesagt, er schafft das nicht, die Wohnsituation zu verändern. Mhm. Und er schafft auch nicht, seine Lebenssituation zu verändern. Und ich habe ihm dann gesagt, ich kann versuchen zu helfen und ich informiere dann die Behörden dementsprechend und so. Und es gibt manche Städte, dann geht das ganz schnell. Mhm. Dann hilft man, also in Leipzig funktioniert es zum Beispiel richtig gut. Mhm. Aber es gibt halt auch so Regionen oder so, dann sind so diese Mühlen, diese Malen und jetzt war noch Corona, dann die Büros nicht besetzt und so. Und es hat sich wirklich über ein Jahr hingezogen.
Oje.
Und auch jetzt ist noch nichts theoretisch passiert, aber es gab in dem Objekt einen Vorfall und er wartet mit verwickelt. Und dadurch ist er jetzt, ich sag mal, polizeilich bekannt gewesen auch.
Dann wird es immer schwieriger.
Man hat ihn dann mitgenommen, man hat ihn in eine Klinik geschafft. Und jetzt kam raus, er hat noch eine Schwester. Und die hat diese Situation gesehen und hat gesagt, was ist mit meinem Bruder? Also was ist das für eine Situation?
Ein Mann, der früher ein ordentliches Leben hatte und auch ein ordentliches Einkommen.
Ja, ein ordentliches Leben, ordentliches Einkommen. Ich sag mal, irgendwo 30, 35 Jahre höchstens alt.
Krass.
Und eine Wohnsituation wirklich katastrophal. Ich habe heute ein Video dazu gepostet, weil ich das mit den Angehörigen auch abgesprochen habe natürlich. Und es muss leider erst was passieren, damit was passiert. Ja. Und das ist das, dass wir sehen den jetzt, diesen Moment, wir sehen den in unserem Haus, der wohnt in einer Wohnung in unserem Haus und ist so und wir verurteilen den, wir schimpfen über den, was unser gutes Recht ist, weil ich sag mal, wir leben da und haben natürlich, wir zahlen Miete oder dafür möchten wir natürlich auch eine gute Wohnsituation. Und wenn das ist, das nervt natürlich und Insekten im Haus und etc. Aber wir sehen eben nur den Moment und nicht das, was da vielleicht mal vorgefallen ist. Und ja, darüber versuche ich eben auch immer wieder zu informieren, dass man nicht wegguckt und dass man versucht da auch, also ich habe auch gebetsmühlenartig die Behörden angeschrieben und ich hätte das auch weitergemacht, aber jetzt geht das dort in Gang und das ist eine riesen Herausforderung, die Wohnung.
Auch alles Teil deines Jobs. Aber du hast auch selber deinen Job nochmal neu definiert. Du gehst nämlich ganz stark an die Öffentlichkeit. Du hast gerade gesagt, du hast Video gemacht für Instagram. Das ist das eine, da hast du über 100.000 Follower. Dann gehst du auf eine Tournee demnächst, wo du in, ich glaube, ich habe vorhin mal geguckt, 26 Städte könnten es sein, in denen du auf Bühnen in Stadthallen von deiner Arbeit erzählst mit einem Bühnenprogramm. Du hast ein Buch geschrieben, das war Spiegel-Bestseller. Nach dem Tod komme ich. Sehr schöner Titel.
Ja, danke.
Und du hattest auch noch deinen eigenen Podcast bei Audible. Also, alle wollen wissen, was ein Tatortreiniger tut. Wie erklärst du dir das? Warum sind die Leute so scharf auf diese Geschichten?
Ich denke, dieses Thema True Crime ist erstmal interessant. Ja. Also ich merke das ja, wenn ich einen Pulli anhabe, wo hinten Tatortreinigung draufsteht.
Dann gucken oder alle.
Wir sind mit dem Auto gefahren und du hast ja auch gemerkt, die Blicke, wenn da Tatortreinigung steht, wie die Leute gucken und die malen sich natürlich auch was aus. Und häufig ist das dann dieses, machen könnte ich es nicht, aber ja, mal angucken, das würde ich mir schon mal gerne angucken.
So. Aber warum? Das sind doch gruselige Wohnungen und schlimme Schicksale und traurig ist es manchmal.
Naja, das ist ja so ein bisschen diese Sensationslust, die Sensationsgier, vielleicht auch eine Story dahinter zu erfahren und sowas. Und die meisten, die zum Beispiel bei meinem Programm waren, die gehen raus und sagen, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber ja, ich bin begeistert. Also ist ja auch das Ziel, dass die Leute rausgehen und sich gut unterhalten fühlen. Also ich bringe da natürlich auch True Crime und mal einen spannenden Fall. Oder ich bringe natürlich auch, ich sag mal, Fälle, wo jemand mehrere Wochen tot in der Wohnung lag. Mhm. Oder ich erzähle auch mal eine Story, wo man vielleicht eine Träne im Auge hat. Aber am Ende mache ich es natürlich auch unterhaltsam. Lachen ist manchmal die angenehme Form vom Weinen. Mhm. Und wenn die Leute dann rausgehen und fühlen sich gut unterhalten insgesamt mit so einer Emotionswelle sozusagen, mit Höhen und Tiefen, dann ist das ein guter Abend gewesen. Mhm. Und wenn dann vielleicht noch die ein oder andere soziale Botschaft mitgenommen wird, dann habe ich doch viel erreicht.
Ich habe auch das Gefühl, dass du Humor bei der Arbeit brauchst. Das war gestern wieder so, da waren wir in der total verwahrlosten Küche und dann hast du gesagt, Jungs, ich würde noch ein bisschen Würzfleisch machen, wer will was? Ich habe es dir auch erst geglaubt. Ist es so, dass du in deinem Job auch Witze machen musst, weil er so traurig und schlimm ist? Hält man den nur dann aus? Könntest du auch total stoisch und ernst durchgehen?
Also es gibt sicherlich Leute, die das auch machen. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch Tatortreiniger, die Musik hören. Das kann ich zum Beispiel nicht. Mhm. Also ich würde jedes Mal, wenn ich irgendein bestimmtes Lied habe, dann an irgendeinen Tatort denken. Ich würde das miteinander verknüpfen. Aber dieses Lachen und mal einen Witz machen, das macht die Polizei genauso, vielleicht wie ein Bestatter. Das ist natürlich auch, also das ist auch eine Art der Verarbeitung, um zu sagen, okay, komm, jetzt heben wir unsere Emotionen mal wieder hoch. Mhm. Weil wenn du nur, also deswegen sollte jemand, der, ich sag mal, nicht lebensbejahend ist, sondern vielleicht auch depressiv oder ein bisschen extremer Pessimist, der sollte den Job tatsächlich nicht machen, weil ansonsten zieht's dich runter und das ist so eine Abwärtsspirale, die sollte man, also die will man nicht und sollte man nicht haben.
Ich glaube, da haben viele auch falsche Vorstellungen. Du hast es eben schon gesagt, es gibt die Serie Der Tatortreiniger mit Bjarne Mädel, ja. Ich glaube, das ist was, woran viele denken bei Tatortreiniger und vielleicht auch bei dir. Der Typ, der gerät immer in irgendwelche kuriosen Situationen, der löst immer irgendwelche Mordfälle. Wie viel hat das mit dir zu tun?
Also ganz viel.
Okay.
Aber nur in einem bestimmten Bereich. Er kommt an den Tatort, er macht, oder an den Leichenfundort, an einen Unfallort, er macht sauber und abends hat er Feierabend. Aha. Unser Job ist meistens über mehrere Tage oder Wochen, weil wir Geruch neutralisieren müssen, weil das eben nicht frisches Blut ist, was man wegwischt, sondern es ist meistens schon eingetrocknetes Blut, weil wenn es zum Beispiel eine Tat ist oder ein Tatort,
dann muss erstmal die Spurensicherung kommen.
Dann kommt die Spurensicherung, dann kommt die Kripo, dann wird das versiegelt. Bis wir da arbeiten dürfen, vergeht halt auch eine Weile. Und ansonsten sind es halt auch Fälle, die, wo eben Leute länger liegen und dann ist das nicht dieses Mal schnell sauber machen, sondern da gehört meistens mehr dazu. Mhm. Ansonsten, ich wurde schon im Keller eingeschlossen, ich habe schon Prostituierte kennengelernt. Also alles, was der erlebt, erlebt man tatsächlich auch. Das ist so. Also, und noch viel kuriosere Sachen. Also ich denke, ich könnte noch ein paar Teile schreiben. Also, oder könnte zumindest da noch ein paar Fälle liefern, weil es einfach auf dem, ja, es ist, ich würde, das ist so am Anfang oder ganz, ganz zeitig schon rausgekommen für mich. Ich würde nie behaupten, ich habe schon alles gesehen, weil den nächsten Tag öffne ich eine Tür. Und dann denke ich, ach, siehst du, hast noch nicht noch alles gesehen. Also es gibt immer wieder Sachen, wo man denkt, so unglaublich. Mhm.
Siehst du manchmal noch die Leiche?
Ja.
Also die wird nicht weggebracht, sondern du bist dann so frisch da, dass da noch jemand liegt.
Es ist manchmal so, dass ein Verdacht besteht, dass jemand tot in der Wohnung liegt. Und dass dann die Hausverwaltung mich anruft zum Beispiel und sagt, ja, wir informieren die Polizei. Und das ist auch schon eine hervorragende Zusammenarbeit mittlerweile mit verschiedenen Polizeirevieren. Und dass wir dann schon gemeinsam vor Ort sind. Und dann sehe ich natürlich den Leichnam. Einmal, weil ich Gutachter dafür bin. Und dann ist es das andere, dass wenn die Spurensicherung abrückt, dass wir vielleicht trotzdem schon eine Erstmaßnahme machen dürfen, um ein paar Sachen einzudämmen. Aus dem Grund ist es sehr häufig so, dass ich schon die Leichen sehe oder dann auch im Nachgang zum Beispiel Fotos benötige, weil ich sag mal für ein Gutachten dann nochmal was dargestellt werden muss und dann kann ich ja nicht sagen, ja, das wenn ich es jetzt selber nicht weiß und vielleicht den Tatort nicht gesehen habe, dass ich dann sage, okay, wo lag denn der Leichnam? Warum ist denn dort der Geruch am intensivsten und warum müssen die und die Arbeit denn jetzt noch gemacht werden, damit die Wohnung wirklich an den nächsten Mieter übergeben werden kann? Ist auch eine ganz interessante Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme. Muss mein Vermieter mir sagen, dass in meiner Wohnung jemand gestorben ist?
Das ist eine interessante Frage für alle Hauseigentümer jetzt.
Und auch für alle Mieter, weil das ist wirklich häufig die Frage. Und im Publikum, also wenn ich das auf der Bühne zum Beispiel mache, dann frage ich immer mein Handzeichen, wer wohnt denn alles in einer Altbauwohnung?
Okay.
Wo sind denn die Leute vor 100 Jahren meistens gestorben?
Oh Gott.
Nicht im Krankenhaus, zu Hause.
Oh Gott.
Also bitte heute Abend beim Licht anmachen, erst schön Hallo sagen. Das ist einfach, also die meisten Leute sind zu Hause gestorben und woher soll ein Vermieter denn eigentlich das immer wissen, wann ist jemand mal in dieser Wohnung gestorben oder nicht? Also der muss das nicht machen und ist da nicht verpflichtet. Und wenn alles in Ordnung ist, dann ist das auch nicht schlimm.
Ja, natürliche Tode sind das eine, auch Messi, Verwahrlosung, das ist ein großer Teil deines Jobs. Du hast mal gesagt, einmal im Monat hast du auch einen Mord. Kannst du dich noch an deinen ersten Mord erinnern? Ich stelle mir vor, das ist nochmal was anderes. Oder was ist der dir in den Kopf kommt?
Also ich habe gestern gerade mit dem Kripo-Beamten darüber gesprochen und haben auch über so 2-3 Fälle gesprochen. Man kommt ja dann ganz schnell ins Gespräch. Bei mir war der erste wirkliche, also die erste wirkliche Berührung damit, dass es ein versuchter Mord war. Und dann war es ein Gewalttätigkeit mit Todesfolge, das war das zweite, der versuchte Mord. Das Opfer hat das überlebt und ich muss sagen, da hat mich diese rohe Gewalt, das hat mich erschüttert in meinen Grundfesten, sage ich jetzt mal, dass jemand so weit geht und mit so einem Ausmaß an Gewalt, ich sag mal, wenn jemand zum Beispiel jemand aus im Affekt umbringt oder so, dann würde ich noch sagen, okay, der ist jetzt wütend gewesen und so. Aber wenn jemand eine halbe Stunde so brutal vorgeht, dann ist das erschreckend für mich. Dann frage ich mich eben, was da vorgeht. Aber das können wir halt gar nicht einschätzen. Und diese Schlägerei mit Todesfolge, das war, man hat jemanden Verstorbenen in der Wohnung gefunden, 8 Wochen lag der tot in der Wohnung und ich musste das Treppenhaus in dem gesamten Haus reinigen.
Ach Gott, da war überall Blut.
Nee, sondern die Feuerwehr hatte die Tür geöffnet.
Aha.
Und waren ein paar Feuerwehrleute einfach reingegangen, weil natürlich auch so eine Sensationsgier vielleicht ein bisschen da war.
Okay.
Und die haben die Leichenschmatze sozusagen an den Schuhen gehabt und haben das im Treppenhaus. Was? Die Leichenschmatze.
Die Leichenflüssigkeit.
Also es ist ja so ein schmottriger, schlierischer Schlamm manchmal.
Der bildet sich, wenn jemand zu lange liegt, dann
genau,
eine Leiche.
Genau,
dann
kommt Blut und Körperflüssigkeiten, die sehr fetthaltig sind natürlich dazu. Und ich habe halt irgendwann mal gesagt, hier Leichenschmatze, dann ist das auch ins Buch gekommen. Und zum Beispiel Michael Zukos ist
sofort,
begeistert von dem Begriff. Der sagt, ja, tatsächlich ist so. Also diese Schmatze, sage ich jetzt mal, die war im Treppenhaus verteilt.
Oh Gott.
Und der Tatort war noch gar nicht freigegeben. Man wusste am Anfang auch noch nicht, dass es Mord ist. Und ich habe das Treppenhaus gereinigt und es kam einer an mir vorbei und ist in die Wohnung unten drunter gegangen. Wir haben uns kurz angeguckt, so. Und ein Jahr später wurde die Wohnung freigegeben und da habe ich so zu dem Polizisten halt gesagt, was ist da eigentlich, was war das, ein natürlicher Tod, wegen Krankheit, ich fragte immer nach so ein bisschen. Und ja, nee, das war Mord, das war der Nachbar unten drunter.
Ach krass, und den hast du auch noch getroffen.
Und den habe ich noch getroffen und das war so, boah. Und ich habe so gedacht, boah, jetzt hast du in deinem Leben das erste Mal einen Mörder gesehen. Und dann habe ich irgendwann Lydia Bennecke kennengelernt. Und die hat dann gesagt, ja, Thomas, du wirst kaum glauben, ich habe schon dem einen oder anderen Mörder die Hand geschüttelt und auf Wiedersehen gesagt, weil sie ja ständig mit denen arbeitet.
Ja.
Also das ist halt dann, das ist, gehört mit zum Berufsrisiko ja. wahrscheinlich. Also zumindest war in dem Moment dieses, guck mal, wie nah du eigentlich jetzt in so einer Situation zum Mörder zum Beispiel bist. Und was weiß ich denn, wenn ich irgendeinen Tatort reinige, vielleicht ist der Täter ja noch unter den Leuten, die mich gerade beauftragen oder so. Also es, von daher, ja, es ist schon manchmal spannend.
Du bewegst dich in einem Bereich, ja, wo auch Kriminalität, wo Verbrechen an der Tagesordnung stehen. Du kommst aus dem, du lebst im Landkreis Leipzig und deine Aufträge und Fälle, die spielen sich ungefähr hier in der Region auch ab, ja, Landkreis, Stadt, auch mal Sachsen. Weißt du, wie viele Fälle du schon in Leipzig hattest?
Ich kann es nicht beziffern.
Also
ich
eher 100 oder eher 1000?
Über 100, aber an die 1000 sind es noch nicht. Also das tatsächlich nicht. Das wäre auch, also ich höre da auch manchmal Zahlen so im Netz von anderen Tatortreinigern und da kommt bei mir der Mathematiker durch und ich rechne dann einfach mal nach, rechne die Jahre mal die Fälle, die er bearbeitet hat und denke immer, nee, das glaube ich, haut nicht ganz hin.
Oder nicht ordentlich gemacht.
Ja.
Worauf ich hier hinaus wollte, wenn du durch Leipzig fährst, musst du dann manchmal an der einen oder anderen Ecke und Straßenseite dran denken, ach, hier war ich doch schon mal.
Tatsächlich ist es so, ich habe einen Kollegen, einen Mitarbeiter und der erzählt manchmal, wo er seine Freundin hat in der Stadt. Also dort war mal meine Freundin früher und dort hatte ich mal eine Freundin und dann lachen wir und irgendwann ist mir bewusst geworden, bei mir ist es ähnlich, nur dass ich halt sage, Mensch, hier haben wir mal 2 Tonnen bei einem Messi rausgeräumt. Oh, hier lag jemand mal 3 Wochen tot in der Wohnung. Mhm. Hier ist das passiert, hier ist dies passiert. Und dann denke ich, guck mal, jetzt sind wieder Gardinen dran. Sind Blumen im Fenster, hast du schon wieder jemand eingezogen in die Wohnung und so. Also das ist geht mir mittlerweile so, also dass ich tatsächlich, ja, ich glaube, wir hatten das auch im Auto.
Absolut, da hast du mir auch das eine oder andere Fenster gezeigt. Ich habe dann mal den Gedanken umgedreht und mich gefragt, was denkst du, hinter wie vielen Fenstern hier noch Arbeit auf dich wartet, von der du jetzt noch gar nicht weißt, wo es aber eigentlich schon langsam nötig wäre?
Also ich persönlich glaube, wir haben immer so um die 100 Fälle, also in Leipzig jetzt, wo jemand verstorben, zwischen 100 und 250 Fälle könnte ich
gleichzeitig so, ja.
Gleichzeitig, wo jemand noch nicht aufgefunden wurde. Deswegen ist immer so dieses, du bildest Tatortreinigung aus, du schaffst ja doch deine eigene Konkurrenz. Eine Stadt wie Leipzig hat Platz für 5 bis 10 Tatortreiniger und die hätten trotzdem ordentlich zu tun und wenn sie einen guten Job machen. Also von daher alles gut. Wir haben ja auch nicht bloß eine Bäckerfiliale. Also
120 Fenster, jetzt können alle beim Spazierengehen mal durchzählen und das 120. wo die Jalousien unten sind, das ist es dann. Dann, lieber Thomas, sag uns doch abschließend noch, wie wird man Tatortreiniger? Du sagst, Leipzig kann noch mehr gebrauchen. Kann ich einfach mich direkt bei dir bewerben zum Praktikum? Na gut, das habe ich schon absolviert, oder, die letzten Wochen?
Das hast du absolviert und zum Praktikum bewerben kann man sich nicht. Also es gibt Anfragen und wir haben hier und da auch mal ein Praktikum. Aber ich möchte nicht diesen Tatortreiniger-Tourismus herstellen, dass ich sage, wir nehmen Praktikanten mit. Ich mache das ab und zu mit dem einen oder anderen Influencer oder mit jemandem, wo ich sage, dann kann man das auch mal öffentlich machen, kann mal zeigen, was das für ein Job ist. Viele stellen sich das halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, romantisch vor, Blut wegwischen und fertig. Es ist aber eben ein Knochenjob. Unsere vollste Messi-Wohnung war über 16 Tonnen.
Ach du Scheiße.
Also es bedeutet, man bewegt auch was. Man muss auch körperlich fit sein und eben auch von der Psyche her fit sein, dass man sich das zutraut. Und also zutrauen ist das eine, aber man muss es auch wirklich können. Und von daher sollte man wirklich erst mit sich ins Gefecht gehen und sagen, ist das was für mich oder nicht? Und wenn das was ist, dann kann man zum Beispiel gucken, wir bieten nächstes Jahr im April, glaube ich, den nächsten Kurs an. Dann ist das mal zum Reinschnuppern im wahrsten Sinn des Wortes und danach kann man den nächsten Step gehen.
Lieber Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und uns von deiner Arbeit als Tatortreiniger erzählt hast.
Danke, es hat mir Spaß gemacht.
Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich. Wenn ihr jetzt Feedback oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast@lvz.de. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und worauf ich mich jetzt schon freue, ist auf das nächste Mal mit euch. Habt eine schöne Woche und macht es gut.